Eier, was geht?
Ey, was geht?
Eier, was geht?
Weiß ich jetzt auch nicht, aber was geht?
Ja, sag's mir.
Ja, wir sind Madness und Döll von...
Madness und Döll.
Und wir haben heute zu Gast Okay Kid, nämlich zu unserer 11. Episode von Eier, was geht? Eier, was geht, Okay Kid?
Was geht?
Ja, was geht?
Ja, was geht bei euch?
Alles gut. Ihr sitzt in Köln gerade. Wir haben unsere Premiere, was eine Skype-Aufnahme angeht, was den Podcast betrifft. Wir hören uns alle. Ihr seid gemütlich mit Käffchen unterwegs in Köln.
Ja, schon zwei getrunken.
Käffchen, Wasser, Kippen, alles da. Alles, was man braucht.
Kurze Hose-Style mitten im Oktober. Wir können über das Wetter reden. Das kommt immer sehr gut an im Podcast, haben wir gehört.
Ja, das füllt vor allen Dingen inhaltlich auch immer die Stellen, die gerne besetzt werden. Aber ich würde mal direkt einsteigen. Mal Hose runter. Gäbe es denn euch eigentlich ohne Radiohead?
wahrscheinlich. Ich hoffe ja. Aber irgendwann kam dann Tom York zu uns und hat uns geweiht eines Nachts im Vollmond und hat gesagt, ihr seid quasi eine Band, die uns quasi wunderbar repräsentiert. Und ja, wäre dieser Moment nicht da gewesen, dann wüsste ich nicht, was aus uns geworden wäre. Dann würden wir wahrscheinlich nicht so krass nach Radiohead klingen, wie wir es gerade tun.
Ja, das ist ja, das haftet euch ja an. Nee, ich habe das gestern zum ersten Mal gelesen. Steht halt auf Wikipedia, dass ihr quasi euren Bandnamen durch Albentitel von Radiohead zusammengesetzt habt. Ist das richtig?
Ja, also das ist auf jeden Fall richtig, aber es ist auch nicht sehr viel mehr als der Name.
Okay.
Also, wir sind jetzt nicht entstanden aus einer Okay Kid, aus einer Radiohead Kid A und Okay Computer Tribute Idee oder so, sondern das ist, wir haben so lange nach einem neuen Namen gesucht irgendwie, weil das Vorgängerprojekt Jonah S. einfach sich verändert hatte und keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel, wir standen mal Koala auf dem Zettel.
Mhm.
Und
Elefant.
Okay.
Gar kein Front, aber ich muss bei Jonah S., als ich das gelesen habe, dachte ich, ich muss da immer an Jesu S. denken, aber das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, oder?
Jesu S., voll viele Leute sagten so Cora E., Jonah S.
Seid ihr jetzt von den Doofen, oder was?
Nee, von Badesalz.
Badesalz.
Ach, Jesus, Jesus.
Die Kinder machen immer Stress.
Ja, genau. Wohin selber ist denn immer...
Jesu S., das wäre ein geiler Bandname, Jesu S.
Ja. Seid ihr heute noch cool mit dem Namen? Seid ihr cool mit Okay Kid heute? Ich kenne viele Leute so, die sagen, ja gut, ich habe mich halt da so, damals so genannt und jetzt heiße ich halt...
Madness.
Ja
gut, du kannst ja nichts für deinen Nachnamen, ne?
Ja.
Das heißt, der bleibt.
Ja.
Nee, mega geil. Also vor allem auch so, was voll geil war, ganz am Anfang... Wir haben halt so ein geiles Logo bekommen, was so geil funktioniert hat. Und das haben wir dann ganz früh angefangen, mit dem Logo zu arbeiten. Und das sah halt einfach fett aus. So dieses fette Okay Kid damals, wie so, ey, geil. So, das ist auch vom Grundgefühl her, ne? Wir sind eine Band, dann hast du das Logo überall gesehen, so ganz fett. Und dachtest, okay, geil, wir sind Okay Kid. Name ist super, weil der Name jetzt auch jetzt nicht so spezifisch ist. Und irgendwann wird jeder Bandname einfach nur zum Bandnamen. Ich meine, wie scheiße ist Die Ärzte oder die Toten Hosen oder es gibt so blöde Namen, die haben sich aber irgendwann einfach so verselbstständigt, dann fragt keiner mehr nach dem Namen, außer Madness und Döll von Madness und Döll.
Wer sind Madness und Döll von Madness und Döll eigentlich?
Ja, das ist eine Frage.
Obwohl die ja Madness und Döll sind.
Ja. Aber nochmal zurück zu Jonah S., was ist denn mit den zwei anderen Jungs, was machen die denn jetzt und warum sind sie ausgestiegen
und wie sehr ärgern sie sich?
Also bei... Das sind jetzt, also unser alter Gitarrist und unser alter Bassist waren das ja.
Ja.
Und unser alter Gitarrist, also es war so, wir haben irgendwann mal gesagt, weil wir alle in verschiedenen Städten gewohnt haben, Jonas war schon in Köln, Moritz war in Kassel, ich war in Hannover, der alte Bassist war in Düsseldorf und der alte Gitarrist war in Marburg und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen alle mal in eine Stadt ziehen, um das ganze Ding mal ein bisschen weiter nach vorne zu pushen. Daraufhin hat unser alter Gitarrist relativ schnell gesagt, so ey, der kann den Schritt nicht mitgehen und der war dann raus und zudem haben wir nach wie vor einen sehr guten Draht und da besteht weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis und der Bassist hat dann Sind das eigentlich so interner, die man jetzt...
Ja, kann man machen.
Das sind die Sachen, die man... Also, mal vorweg, ihr könnt hier alles loswerden. Das ist, dafür ist der Podcaster.
Nee, genau. Und der hat dann halt gesagt, so, also wir sind dann alle, beziehungsweise Moritz und ich sind nach Köln gezogen. Das war Ende 2010, so Anfang 2011. Und der hat dann gesagt, so, ja, er zieht auch nach Köln. So, er kommt und er sucht eine Wohnung und so. Und das hat er dann ungefähr so ein Jahr lang gemacht. Bis dann irgendwann mal rauskam, dass er gleichzeitig seiner Freundin versprochen hat, dass die zusammen in Düsseldorf eine Wohnung beziehen.
Oh.
Und das war dann ein Punkt neben vielen anderen, die dazu
gekommen sind. In Marburg schon sogar.
In Marburg, genau.
Ja.
Er hat in Düsseldorf gewohnt und hat seiner Freundin versprochen, dass die beide zurück nach Marburg ziehen. Und uns hat er gesagt, er sucht gerade eine Wohnung in Köln. Und genau, das war dann so einer von vielen Punkten, die dazu geführt haben, dass er ausgestiegen wurde.
Mhm. Wir mussten ihn kicken, ja.
Es war halt so, dass man nicht mehr so richtig vertrauen konnte, was er sagt. Und ich glaube, so an dem Punkt, an dem wir waren, war es halt echt wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und das war dann irgendwie in dem Fall nicht mehr möglich. Aber geil, dass man hier so Fragen beantwortet, die so vor 6 Jahren schon mal gestellt wurden. Die sind jetzt wieder mega interessant. Wenn uns das vor 5 Jahren einer gefragt hätte.
Wir sind immer am Nabel der Zeit.
Aber es ist echt wieder spannend, darüber zu reden. Naja, auf jeden Fall, damals waren wir dann so, ja, also konnten wir dann nicht weitermachen irgendwie. Und dann kam es zum Bruch.
Aber auch nicht nur deswegen, das war so das Ding, was dann den Ausschlag gegeben hat. Ich glaube einfach auch, das hat einfach auch menschlich nicht gepasst. Also jetzt im Nachhinein, das war einfach so. Und dann auch noch ein paar schönes Schreiben danach und dann irgendwie, ne? So, das war keine coole Trennung, die wir hatten von ihm. Und bis heute, das ist auch verrückt, seit 7 Jahren keinen Kontakt mehr zu der Person, obwohl man vorher die 5 Jahre fast täglich miteinander abgehangen hat.
Wow, okay. Auch keine Glückwünsche zum Release oder irgendwas?
Nee, gar nichts. Überhaupt nichts. Uns wurde mal erzählt, dass er bei einem Auftritt von uns irgendwo von weiter hinten, das war so ein Stadtfest irgendwann mal, von weit hinten zugeschaut hätte und dann so quasi die ganze Situation sich reinziehen wollte, aber selbst sich nicht sehen lassen wollte. Das war ganz, ganz strange auf jeden Fall.
Ach, scheiße.
Ja, ja.
Hm. Okay.
Auf jeden Fall, ja. Aber trotzdem wünschen wir ihm viel Glück. Er ist, glaube ich, Vater geworden.
Mhm.
Und dann ist es vielleicht für ihn jetzt eine neue Aufgabe und alles Gute für ihn auf jeden Fall.
Ja.
Kein Hate mehr nach all den Jahren.
Okay, dann lassen wir die Vergangenheit auch ruhen und kommen wir mal zu den aktuellen Sachen. Ihr habt ja jetzt die ersten beiden Singles draußen, Lügenhits und Hinterher. Seid ihr zufrieden so, wie das jetzt angekommen ist?
Ey, wir fragen uns gerade ein bisschen so, also jetzt Real Talk.
Mhm.
Ich glaube, wenn du dir die Kommentare bei Hinterher auf YouTube durchliest, so, es wird schon krass. Also wir haben noch nie so viel krass Gegenwind von Leuten, die unser Video angeschaut haben, bekommen oder die den Song gehört haben, die sich so sagen, hä, so, okay, Kid, was geht mit euch jetzt ab? So, seid ihr jetzt Sellout? Seid ihr jetzt Mainstream-Pop? Und wir so, hä, was geht? So voll unvorbereitet haben wir uns auch heute Morgen drüber unterhalten. So, was aber natürlich auch, keine Ahnung, wir feiern den Song mega hart und wir hauen ihn raus und es ist halt spannend, sowas zum ersten Mal irgendwie bei uns zu erleben. Ich glaube, andere Künstler haben das häufiger, aber wir hatten jetzt noch nie so von Leuten irgendwie so negatives Feedback bekommen. Und jetzt auf einmal so liest du so die Kommentare und denkst dir, okay, alles klar. Dann sind wir jetzt auch mal da angekommen, dass Leute uns kontrovers diskutieren, was ja auch nichts Schlechtes ist.
Ja, ich habe das gelesen, also ich habe es ein bisschen überflogen, bei Hinterher habe ich das oft gelesen, dass es da kam öfter mal die Meinung Poppig oder ja, Sellout oder sowas, ne?
Ja. Ja, aber es ist irgendwie lustig, weil das lässt ja verschiedene Rückschlüsse zu dann, ne? Da kann man sich irgendwie so denken, okay, anscheinend haben wir uns jetzt mal weiterentwickelt und Leute kommen nicht so richtig darauf klar. Heißt das im Rückschluss, dass die letzten 2 Alben plus EP keine richtige Weiterentwicklung war?
Mhm.
Oder ob die Fans einfach mit der Weiterentwicklung jetzt nichts anfangen können oder so. Und das ist ja auch immer eine Frage, wen das abbildet, diese YouTube-Kommentare. Ob das jetzt nur unsere Fans sind oder ob das noch auch neue Leute sind, die uns vorher gar nicht kannten, die dann irgendwas drunter schreiben. So.
Mhm.
Ich finde den Vorwurf so ein bisschen merkwürdig, beziehungsweise verstehe ich den nicht. Weil, also ich meine, euch vorzuwerfen, dass ihr zu poppig seid. Also, versteht mich nicht falsch, also müssen wir sagen, wenn ich ja falsch liege, aber ihr versteht euch ja eigentlich als Pop-Act auch, oder?
Voll. Ja, voll. Wir haben niemals was anderes gesagt, auch schon 2013 nicht. So. Ja. Hm.
Ist denn Lügenhits für euch quasi auch eine Vorabreaktion auf solche Kommentare gewesen? Oder also wisst ihr, wie ich meine, dass ihr quasi als Lügenband, als Äquivalent zur Lügenpresse mit euren Lügenhits quasi euch jetzt Vorwürfen ausgesetzt seht wie Ausverkauf oder sonst irgendwas? Oder habt ihr den Song geschrieben, um auf die gesellschaftliche Entwicklung ein bisschen einzugehen?
Naja, wir haben ja sehr, sehr viele Songs rausgebracht, auch schon zum sehr frühen Zeitpunkt, wo wir so Themen wie Wutbürger, AfD, Pegida und so verhandelt haben. Ne? Mhm. Und Lügen ist jetzt gar nicht so politisch gedacht, sondern eher so, okay, wir nehmen die Analogie, was wäre, wenn Leute tatsächlich sagen würden, deutsche Künstler, ihr lügt und wir brauchen wieder mehr Musik vom Volk fürs Volk. Mhm. Und wir haben dann auch gedacht, ey, wir haben jetzt so viele Statement-Songs rausgehauen, es ist auch mal schön, einen Song zu zeigen, der wirklich persönlich ist, wie hinterher. So, und der wirklich, das ist so der erste Love-Song, den wir jemals mit OP Kid rausgebracht haben. Und der spiegelt auch das Album wieder. Ne? Es ist ein haltungsstarkes Album. So, wir reden viel über Politik, wir reden über Gentrifizierung, wir reden über Sextourismus, aber auch um Gefühle. So. Also, hört sich jetzt so komisch an, aber also so echte Emotionen. Weißt du, sonst ist ja sehr viel Ironie, Sarkasmus dabei und so. Und deswegen wollten wir so diese Facette auch mit hinterher zeigen und ist auch einfach ein poppiger Song so. Und Lügenhits ist eigentlich, ja, eigentlich ein Spaßsong so, ne? Das sind halt so viele Zitate, die da verwurschtelt sind und soll vor allem Spaß machen und ist ja auch ein Popsong so. Und wir beziehen uns ja auch selbst damit ein. Also wir wollen jetzt nicht sagen, ey, deutsche Musik ist scheiße, so, weil das, keine Ahnung, das hätten wir vor 10 Jahren gesagt, aber da bringt ja auch keinem mehr was, wenn man das sagt, so, sondern eher so, ey, ein gute Laune-Track und wir beziehen uns ja auch selbst mit ein. Also ist klar, Helene wird genannt, wie P. Werner, aber genauso die Ärzte, Materia und wir. So, und deswegen ist eher ein Spaßsong und ja, jetzt nicht zu deep zu sehen, glaube ich.
Gibt es einen Unterschied von dem Feedback, was die verschiedenen Kanäle angeht? Also habt ihr auf Instagram zum Beispiel ein anderes Feedback als auf YouTube?
Ja, voll.
Ja?
Also dieser, also ist ja auch kein Hate, sondern dieses Missverständnis, glaube ich, von einigen Leuten, das kommt ausschließlich über YouTube. Aber das jetzt auch, ne, wir sind schon schockiert, wenn wir dann so 10 Kommentare kriegen, die nicht sagen, wow, mega geil, ist ja jetzt auch kein Hate, so, ey, ihr Wichser, keine Ahnung, kommt mal nach Berlin, ihr habt Berlinverbot, so mit eurem Scheiß-Song. So ist es ja nicht, weißt du, es ist ja eher so, ey, schade, ist nicht ganz mein Ding. So, und wir lesen das und denken, alles klar. Das ist auch nur auf YouTube, ne? Auf Instagram kriegen wir ganz viele Herzchen. Und auf Facebook gibt es, glaube ich, auch keinen negativen Kommentar. Das heißt, es ist auch was anderes, glaube ich, von Leuten, die uns kennen, die uns folgen auf den Social-Media-Kanälen als ja. YouTuber-Abonnenten, die eigentlich nur die Mucke konsumieren und uns nicht so kennen und dann auf einmal vor den Kopf gestoßen sind, so, hä, was soll das? Wobei die Leute dann das vielleicht in den sozialen Netzwerken eher checken, weil die Entwicklung viel mehr mitbekommen haben dahin. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. So. Ja.
Ja.
Ja. Ach, das ist alles schon okay. Und ey, wir haben ja schon immer gesagt, irgendwie, wir wünschen uns mal ein bisschen Hate, weil, ich weiß auch nicht, wir haben in den Veröffentlichungen davor jetzt eigentlich nie so wirklich viele Hass- oder negative Kommentare auch bei YouTube bekommen oder so. Mhm. Und auch als wir so Sachen wie gute Menschen oder Warten auf den starken Mann rausgehauen haben, die ja eigentlich viel mehr Angriffsfläche bieten als jetzt so ein Popsong, da war auch immer das negative Feedback echt relativ wenig. So. Deshalb freut es uns ja auch ein bisschen.
Es ist auch so ein bisschen so, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber letztendlich machen wir Mucke und Songs, die wir geil finden. Und also es ist ein bisschen egal, was ein Einzelner wieder den Song findet. So, weil genauso wie hinterher kein Song ist, der irgendwie gefällig sein soll, um Leute zu erreichen oder so, ist es aber auch jetzt nicht dann, wenn viele sagen, sie finden ihn irgendwie kacke, dass wir komplett alles umschmeißen und dann wieder einen Song schreiben, der irgendwie mehr Kante hat oder so.
Ja.
Also,
Aber das war ja bei uns immer schon, also so, ne, wir haben ja zum Glück uns irgendwie auch so eine Freiheit erspielt oder Songs rausgebracht, die immer sehr, sehr unterschiedlich waren, auch stilmäßig so. Und weißt du, wir hätten auch jetzt einfach ein Rap-Album machen können und Leute hätten das genauso wahrgenommen und hätten gesagt, ey, klar, cool, funktioniert für mich so. Und jetzt ist es einfach halt ein Bandalbum geworden, so, weil wir es machen wollten. Und es kann wirklich sein, dass das nächste Album vielleicht ein Rap-Album wird. Und dann ist es trotzdem okay. Damit sollte ein OK-Kid-Fan klarkommen, dass wir uns auch einfach so verändern. Und das ist dann auch wieder für uns Popmusik, dass wir einfach sagen wollen, ey, so, wir wollen uns nicht festlegen, sondern wir wollen einfach mit den Skills, die wir haben, geile Songs schreiben. So. Und ja, die verändern sich halt auch dann immer krass. Und so, und es klingt halt auch wirklich nicht zeitgemäß, es klingt nicht wie jetzt irgendwie der neue Sound für 2018, Watchlist, Future Trap mit keine Ahnung was. Es ist halt sehr, sehr natürlich entstanden alles so, und wir feiern die Tracks und sind unglaublich stolz auf das Album, weil es für uns eine krasse Veränderung ist und einfach so für uns so geil geworden ist und wir als Band wieder viel enger zusammengerückt sind, und das ist das Wichtige, glaube ich.
Ja, darum geht's doch. Plus, also ich meine, diese Außenwahrnehmung kannst du natürlich sowieso nicht beeinflussen. Dann macht ihr eine Rap-Platte und dann kommen die Leute und sagen, es ist uns zu rappig. Weißt du, was ich meine? Also,
ja. Aber den Vorteil habt ihr ja. Und deshalb meinte ich ja eben gerade, ich glaube, man kann das auch vernachlässigen, weil in dem Moment, wo jetzt, Jonas, du meintest es gerade, ne, mit dem, dann macht ihr halt ein Rap-Album. Das wird, selbst wenn ihr ein paar Stimmen gegen euch bekommt, in jedem Fall funktionieren. Also es funktioniert ein Bandalbum und es funktioniert ein Rapalbum, und ich glaube, das liegt daran, dass ihr eben euch eben nie festgelegt habt, was ihr seid, und in mehreren Szenen zu Hause seid und euch dadurch so eine eigene, ja, so ein eigenes Genre geschaffen habt. So, also das ist doch eigentlich eine super Ausgangslage, wenn ihr sagt, ey, ihr macht nächstes Album ein Rapalbum und wird euch jetzt keiner abspringen deswegen, sondern die kapieren euch als Band so im Großen und Ganzen.
Voll. Aber es ist dann halt immer wieder aufregend, wenn du was Neues rausbringst. So, und dann glaube ich, ist es völlig normal, dass du Leute verlierst, die dann sagen, ey, ich bin jetzt raus. Und aber dafür kriegst du auch vielleicht ganz viele Leute, die neu reinkommen und die du dann quasi auf deinen Film mitnehmen kannst. Das ist ja auch geil.
Wie ist denn der Film bei Sensation jetzt bei eurem neuen Album? An welchen Punkten knüpft ihr da an die alten Alben an, an alte Sachen, oder in welchen Punkten geht ihr da neue Wege? Auch jetzt mal im Hinblick auf die zwei Singles. Ist das so die Marschrichtung fürs Album?
Ich glaube, es lässt sich nicht so auf einen Nenner bringen, vielleicht. Also es gibt so verschiedene, oder es gibt eigentlich so zwei Hälften auf dem Album, würde ich mal sagen. Es gibt eher Songs, die sich so um persönliche Sachen oder um persönliche Themen drehen, und dann gibt es so Songs, die irgendwie eine politische Dimension haben. So. Und das sind so eigentlich die zwei Facetten, die dieses Album so ein bisschen abbildet, aber das ist schwierig, das so auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und ich denke mal, auch in Bezug auf die beiden Alben vorher ist auf jeden Fall eher weggegangen von diesem, also auch auf inhaltlicher Ebene, ich kümmere mich um mich selbst und wie komme ich mit der Welt klar, in der ich lebe, mit vielen Möglichkeiten, ist es eher hingegangen zu, ey, was sind Probleme oder was sind Dinge, die auch andere erleben, so.
Und vielleicht eher auch so dieses, früher waren so die kleinen Alltagssorgen, die man hatte als Mitzwanziger, so, ich verfeiere mein Leben, was mache ich joblich, so, ich habe überhaupt keine Ahnung, so dieses Lost-Sein, was ja theoretisch, weltpolitisch gesehen, eher ein kleines Luxusproblem ist. Ja. Diese Sachen so groß aufgezogen, so, und dass die so mega wichtig waren in so Songs wie Kaffee warm, wie Hellwach vom ersten Album, trotzdem aber immer noch so auf dem zweiten Album zu hören teilweise. Und jetzt sind es eher so die großen, wichtigen Sachen wie Sextourismus, wie Gentrifizierung, Rechtsruck in Deutschland, die mit einer gewissen Leichtigkeit, also die in Popsongs so verpacken, dass die jetzt nicht so pathetisch wirken, sondern man einfach sich auch quasi einen Song anhören kann, der ist auf der ersten oder so auf dem ersten Mal hören, ist er sehr poppig, hat aber eine krasse Subebene so, ne? Und gerade beim Song über Sextourismus, der heißt Pattaya, und das ist halt eine Schlagerhook eigentlich, wenn man ehrlich ist, so, und die geht halt voll in die Richtung so, voll Let's Dance, alles alles lustig und behandelt halt ein Thema, was extrem ekelhaft und ernst ist. Und
ja.
Das ist vielleicht so ein bisschen so der Überbau von dem Album auch gewesen, thematisch. So, dass es spannend ist, große Themen zu verhandeln auf einer leichten, lockeren Art und nicht dieses, so die Schwere da drin noch zu haben.
Wir haben den Song ja jetzt noch nicht gehört. Wollt ihr mal kurz sagen, was inhaltlich passiert, also wie ihr das Thema behandelt?
Naja, also es gibt zwei Charaktere. Das ist einmal Marie und in der zweiten Strophe ist es Harry. So. Und Marie ist so ein richtiges, so ein Mädel, die sich aushalten lässt von ihrem Sugar Daddy. Mhm. So. Und irgendwann merkt sie, ey, der hat keinen Bock mehr, der geht Kippen holen und ist weg. Dann fliegt sie nach Jamaika und holt sich einen strammen Burschen. So. Und in der zweiten Strophe ist es der Harry, der quasi auch ein junges Girl hatte, die abhaut und dann, so wie früher, mit seinen Jungs nach Pattaya fliegt und dann mal richtig schön Ping-Pong an der Playa spielt, ne? Also sehr, sehr, sehr viel Wortspiele, sehr viel, auch lustig, obwohl es eigentlich mega traurig ist, so, ne? Und die Inspiration für diesen Track war auch so dieses... Klar, man kennt das ja, dass ekelhafte deutsche Männer mit fetten Bierbäuchen und stinkenden Schweißdrüsen nach Thailand fahren und sich dort irgendwelche armen jungen Girls aufreißen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch bei Frauen, die nach Afrika fahren oder eben nach Jamaika, das ist so ein Hauptspot für Sextourismus von Frauen. Und auf das Thema bin ich zum Beispiel so aufmerksam geworden.
Paradiesliebe,
ja, Mann, Alter. Das Paradiesliebe,
ja, Mann. Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Habt ihr das gesehen?
Ja, ja. Voll.
Ja. Mega ekelhaft, oder? Diese Szenen, ey. Das ist so, boah. Und dann habe ich gesagt, ey, okay, dann lass uns das von zwei Seiten halt beleuchten, dieses Thema. Es gibt Sextourismus für Männer, aber ey, auch bei Frauen, es sind nicht wenige Frauen, die das genauso tun.
Genau. Ja, krass, okay, ihr habt das auch gesehen, weil haben wir beide sehr oft besprochen, weil wir das so krass beeindruckend fanden und am Anfang auch gar nicht, also mir war es am Anfang nicht klar, dass das keine Doku ist. Und das war so unglaublich gut gespielt. Jetzt habe ich gestern oder vorgestern nochmal gucken, die Original-Doku zu diesem Film gesehen. Also, wenn du es so willst, einfach wirklich das Real Live, was dort passiert.
Ach, von, krass, gibt's das, oder?
Ja, aber nicht von, also das ist keine Story, die an diesen Film anknüpft, aber das ist eine Doku, die genau dieses Thema behandelt und dann siehst du halt wirklich, ey, das ist echt und das ist richtig eklig. Und du hast genau diese Frauen dort sitzen. Ich müsste es nochmal schauen, aber okay.
Ja. War es auch so die soziale Situation von so Typen, die für ihre Familie irgendwie Geld verdienen müssen, so krass auszunutzen, das ist auch, also das ist so ein Phänomen, das kannte ich vorher auch noch nicht wirklich, so.
Ja, ich fand vor allem voran die Szene, in der sie dann im Wasser steht mit ihm im Meer und dann so anfängt, ihn an den Haaren zu ziehen, aus Verzweiflung anfängt zu schlagen und so. Ja. Fand ich ultra hart. Aber klar, also ich fand vor allem irgendwie, wenn man jetzt nicht in dem Thema drin ist, hat das irgendwie für mich so ein, das ist auch nicht pauschalisierend gemeint, aber was jetzt die Frauenseite angeht, glaube ich, dass es da viel, also dass die Beweggründe andere sind. Wisst ihr, was ich meine? Sie hat sich da so ein bisschen, okay, das gibt es auf Männerseite auch, aber sie hat sich da so ein bisschen versucht, ihre Jugend zurückzukaufen. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass sie irgendwie, ja, irgendwo gar keinen Selbstwert mehr hatte und sich da damit versucht hat, den zurückzuholen.
Ja. Aber das macht die Sache ja unterm Strich nicht besser.
Nein, auf keinen Fall. Das wollte ich damit. Das will ich damit nicht sagen.
Nee, ist nur, ich glaube, es ist in jeder Richtung oftmals einfach sehr tragisch, weil verletzte, gebrochene Menschen dort sitzen und versuchen, über so ein kurzfristiges Glückserlebnis alles zu retten, was vorher in der Vergangenheit einfach schiefgelaufen ist. Das ist halt das einfach Tragische und das Asoziale dran, weil halt damit Leute ausgenutzt werden.
Voll, und es ist eine Form von ekelhafter Rassismus, dass du dich über jemanden stellst, quasi dadurch, dass du Geld hast und die Situation ausnutzt.
Ja, aber war der Film, war das ein Beweggrund, den Song zu machen?
Nicht wirklich, aber als wir dann so angefangen haben, so Raffi hat irgendwann in Lüchen einen Beat gebaut, der so sehr fluffig, sag ich mal, daherkam. Und dann hatte ich halt ein paar Zeilen gehabt und irgendwie kam das dann, also dann hatte ich die erste Strophe Und dann kam mir der Film wieder, okay, krass, das ist jetzt ja gerade voll darauf angelegt. Und dann auch so die Frage, kann man überhaupt einen Song über Sextourismus machen? Ist nicht komplett bescheuert? Und dann, weil der Song klingt auch echt gaga, können wir euch mal zuschicken noch.
Ja.
Und dann kann man das machen? Wir so, vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren selbst hätten wir das niemals auf dem Album draufgepackt, so ein Song. Und jetzt ist er mit einer der Favorites geworden.
Okay. Habt ihr das Master schon abgegeben eigentlich? Ja, ne? Oder ist...
Wir durften oder konnten sogar schon jetzt die Vinyl in den Händen halten.
Freitag kommt ja schon das Album.
Okay, mein Fehler. Ja, aber ist kein Problem, wir schneiden so solche Sachen immer raus. Vor allem, wenn es schlecht für uns aussieht. Kleine Story an der Stelle. Ich habe das tatsächlich gesehen, weil bei euch in der Box gibt es eine Rolex, habe ich gehört.
Richtig. Und wir nehmen die Vinyl immer erst am Release-Tag ab. Das ist auch so ein Statement von uns.
Ja, Hammer. Das machen wir auch gerade. Ja.
Fühle ich voll.
Ja, fuck it, lass kurze Pause machen, dann kann ich einen Schnitt setzen. Spaß. Sorry.
Wenn das jetzt raus ist, so, dann wissen wir ja.
Ich bin
durch. Wissen wir, was bei euch abgeht.
Durcheinander. Ja, für die Leute da draußen übrigens, vielleicht kurz zur Info, die Leute, die das nicht wissen, eine Vinylpressung dauert verdammte 3 Monate Minimum. Ich weiß nicht, wie das bei euch gelaufen ist. Wahrscheinlich ähnlich, oder?
Wir haben Connex nach Osteuropa, da geht's schnell.
Ja. Kölner.
Ja. Nee, ich weiß gar nicht, wir haben das Testpressung haben wir, glaube ich, vor 3 Wochen bekommen.
Mhm.
Und da war das aber auch schon so auf dem letzten Drücker und ja. Also wäre schade, wenn es 3 Monate dauert, weil dann kommt es auf jeden Fall nicht rechtzeitig an.
Ja. Auch das schneide ich raus. was mich eigentlich interessiert hat, was diese ganzen Abgaben, diesen ganzen Abgabenhustle betrifft und Grafik abstimmen und Video feedbacken und so weiter. Ihr seid ja zu dritt. Das ist richtig. ja. Nee, aber also, habt ihr viel, sag ich mal, Abstimmungsschwierigkeiten? Dauert das lange? Diskutiert ihr oft?
Das kommt schon vor, dass man dann mal diskutiert, aber es war jetzt eigentlich recht harmonisch, weil wir auch echt relativ spät fertig geworden sind. Also wir waren im Juni im Studio, 6 Wochen, und danach wurde es erst gemischt und gemastert und so. Und dann überlegt man sich so die Tools, wir hatten keinen Bock, eine Box zu machen und deswegen so die Vinyl so ein bisschen aufgepimpt mit einer Rolex, wie du gesagt hattest.
Ja, geil.
ich glaube, also es gibt schon Momente, wo wir hart diskutieren, aber jetzt nicht so krass oder so. Also ist alles zielführend.
Okay. Aber es ist trotzdem arschviel, ne? Das ist, obwohl man Management und ein Major-Label hat, ist es so viel, was bei uns einfach auch kleben bleibt, weil wir auch gemerkt haben in den ganzen Jahren, wir wollen gewisse Sachen auch nicht abgeben, ne? Zum Beispiel Videos, so. Die Videos sind fast immer unsere Idee. Also eigentlich immer unsere Idee. Und dann machen wir das mit No Drama meistens. Jetzt haben wir es einmal, das erste Video Lügenhits, mit einer anderen Produktionsfirma gemacht. Aber auch da schreiben wir dann halt Treatments zum Beispiel.
Okay.
Wir reden sehr viel darüber, was machen wir jetzt zum Release? Wann kommt der Podcast raus?
In 2 Wochen.
Dann dürfen wir sagen, dass wir eine wunderschöne Release-Party hatten mit einem Live-Auftritt auf dem Dach unserer Lieblingskneipe.
Ach, krass.
sowas. Und dann planen wir das auch so und dann checken wir. Also wir sind schon sehr krass eingebunden und es ist einfach allein so arbeitsmäßig hättest du einen normalen 9-to-5-Job und dann kommt irgendwann noch die Musik dazu, ne? Die du auch noch machst. Also wirklich, es ist sehr, 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 sehr viel auch im Teil wahrscheinlich auch unsere Schuld, aber wir sind einfach damit gut gefahren, dass wir auch viele Sachen einfach nicht aus der Hand geben und auch checken einfach so, dass alles richtig läuft, so wie wir es wollen.
Ey, das kann ich 100%ig nachfühlen. Wir haben genau den gleichen Hustle. Eigentlich ist Mucke machen so ein bisschen wie Fitnesstraining. Es ist 80% Büro und 20% Mucke.
Ja.
So wie das beim Training halt 80% Essen und 20% Training ist. Ihr habt ja aber auch noch euch was Zusätzliches in Anführungszeichen aufgelastet. Ihr habt ein Festival ausgerichtet, einfach mal nebenbei dieses Jahr noch. Wie wart ihr denn da involviert? Schon stark, ne?
Leider auch komplett. Oder was heißt leider? Aber das ist ja auf unserem Mist gewachsen und es hat auch auf unserem Mist stattgefunden. Also wir haben das mit zwei anderen Jungs noch zusammen halt schon so ziemlich do-it-yourself-mäßig aus dem Boden gestampft. Und das ist halt auch krass, weil es so ein Bereich, so ein Arbeitsbereich ist, den keiner von uns vorher gemacht hat. Also klar, wir haben irgendwann mal so Konzerte organisiert und so, aber das war ja jetzt eine Dimension. Ich meine, ihr wart ja auch da und ein Festival einen Tag lang mit zwei Bühnen und 12 Bands für 4000 Leute, das kann man halt nicht mal so eben schnell zwei Wochen vorher organisieren, sondern es waren echt anderthalb Jahre Vorbereitungszeit, also von der Idee bis zur Umsetzung. Und das war zwischenzeitlich auch so ein bisschen, war das der Hauptfokus. Natürlich neben dem Album, aber also es gab auf jeden Fall so Phasen, gerade kurz vorm Festival, wo das Album auch mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und das Festival einfach volle Power verlangt hat. So. Hm.
Aber hat sich voll gelohnt. Wir haben das in den ersten zwei Episoden, glaube ich, schon gesagt. Ja. Das war Bombe.
Wirklich, ey, war wahrscheinlich das beste Festival, das wir letztes Jahr gespielt haben. Wirklich, ey, muss man sagen, auch, also von unserer Seite kann man da, glaube ich, nur sagen, die anderthalb Jahre, die ihr da reingesteckt habt, die haben sich vollkommen gelohnt. So. Also das war, das ist eine super, super Sache, die ihr da aufgefahren habt. Wirklich nochmal, das ist echt...
Auch bester, gewesen. Auch bester Burger gewesen.
Auch Top-Burger, ja.
Ja. Ja. Das ist zum Beispiel, um wieder auf den Anfang zu kommen, der Typ, der die Burger macht, das ist der Bruder von unserem alten Gitarristen.
Ah, sehr schön. Genau. Okay.
Gut, ja. Gut bürgerlich aus Gießen. Ja, seit jeher geilste Burger. Also ziemlich geil.
Aber
ja.
Danke nochmal auch für die Props. Freut uns sehr und freut uns vor allem, wenn es den Künstlern auch sehr gut gefallen hat. Und noch heute wird in Gießen, haben wir gehört, an jeder Straßenecke gemauschelt, wie ihr das Ding auch abgerissen habt. Also deswegen auch Props gehen von uns an euch zurück. Mega geile Show gewesen.
Ja, vielen Dank. Nee, das war für uns, glaube ich, auch, also wenn ich jetzt für mich sprechen darf, ich weiß nicht, darf ich das?
Madness.
Ja, okay. Ich glaube auch so ein bisschen Lernprozess, weil ja damit auch eure Albumbewerbung einherlief. So, ihr habt ja am Ende, falls das die Leute jetzt außerhalb von eurem Fankreis nicht mitbekommen haben, habt ihr jedem Besucher des Festivals ein Poster in die Hand gedrückt, als sie das Festival verlassen haben, wo quasi die Albumkündigung damit preisgegeben wurde. So. Und das heißt, die 4000 Leute, die da waren, hatten den speziellen Moment als Erste zu erfahren, dass ihr ein neues Album macht.
Ja.
Und das Ganze in Kombination mit dem Booking, das finde ich sehr gut ausgewählt war. Es war Trettmann da, es war Megalo da, es war aber auch Faber da. Das hat alles sehr gut zusammengepasst. Das war sehr unplastikmäßig. Ich weiß nicht, wie es anders. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, das war echt.
Das ist auch wichtig, dass es sich nach uns anfühlt, weißt du? Ja. Und irgendwie, wenn man im Nachhinein haben wir es gemerkt, ey krass, so eigentlich ist dieses Festival, sind ja eigentlich genau wir, was wir auch musikalisch irgendwie sind. Wir sind auch zwischen den Stühlen, weißt du? Wir können Rap-Platten machen, wir können aber auch Indie-Platten machen, so. Also können wir auch ein Festival machen, so, was eigentlich uns widerspiegelt, so, ne? Und du hast es auch an dieser Crowd gemerkt, ey, da spielt El Guni, Leute machen Turn-Up. Und alle gehen dann rüber zu Faber und tanzen Ringelpiez mit Anfassen, so, weißt du?
Ja.
Und das tut den, also Genre ist völlig egal, den Leuten zumindest so. Und es funktioniert das auch einfach. Also auch Punkrock hat funktioniert. Und das ist halt das Geile, auch irgendwie, dass es so ineinander funktioniert. Und vor 5 bis 10 Jahren hättest du halt einen Hip-Hop-Abend gehabt und einen Rock-Abend nacheinander oder sowas, weißt du, so, das wäre das nicht so gegangen. Und das ist auch das Schöne, dass die Leute halt auch so mittlerweile open-minded sind und einfach auch Qualität feiern, das ist uns wichtig, so, weißt du, dass du halt eine Qualität hast, nicht nur was die Musik angeht, sondern auch, ne, dass der Burger im Backstage nice ist, dass wir keine Werbebanner irgendwo da haben,
genau,
so, dass wir einen fairen Preis machen für die Leute, dass es sich so wirklich organisch nice anfühlt, so, weil wir waren auch auf so vielen Festivals, die wir einfach wack fanden, so. Und da haben wir auch sehr viel gelernt, glaube ich, wie man es schön machen kann, dass jeder es cool findet, so. Und wenn man mit einer Marke kooperiert, dann mit einer Marke, die auch irgendwie die Idee supportet, wie man zusammenarbeitet.
Hat euch das Festival ein Gefühl gegeben von angekommen zu sein? Also ich meine, ihr habt ja dann letzte Show habt ihr gespielt vor versammelter 4000-köpfiger Festival-Crowd. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr das Gefühl, an oder langsam anzukommen? Eher so gesagt.
Meinst du wegen Gießen oder was? Oder?
Ja, also ich meine, so in seiner Heimatstadt vor 4000 Leuten spielen, ist ja jetzt nicht, also es könnte weiß Gott schlimmer sein, auf jeden Fall, glaube ich.
Ich glaube auch dieses Ding, was man dann doch, also was ich da für mich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, Raffi und Moritz, aber dieses, ey krass, so, wenn man eine Platte rausbringt und man geht auf Tour, dann ist alles geil und die großen Shows und so, das ist schön. Aber du machst was in der Heimatstadt und dann denkst du, ey krass, so du hast jetzt in der Heimatstadt was veranstaltet und es ist so groß geworden und du stehst dann da und denkst dir, ey wow, so, also nicht stolz kenne ich nicht, aber so dieses Zufriedenheit und Dankbarkeit, wow, wir sind doch keine kleine Newcomer-Band mehr, weißt du?
Ja.
So, das war bei mir so da und dass man das irgendwie möglich macht, dass man so viele Leute zieht, so viele geile Acts hat und alles natürlich geht zurück auf die Basis von unserer Band, was wir drei sind, ne?
Mhm.
Und das war halt schon, also es war schon, also ey, ich bin Tage danach immer noch so, als ich daran gedacht habe, habe ich immer noch so einen leichten Tränenausstoß gehabt, so kurz so feuchte Augen, so, oh, es war so schön, es war so unglaublich, ja.
Was halt super geil ist, dass man so die Möglichkeit hat, was, also, oder dass es irgendwie so ankommt, als dass man was bewegen könnte, weil das Festival ist bestimmt, also ist auch für uns so ein Ding, wo wir vielleicht gerne hingegangen wären, früher, was es halt einfach nicht gab. Und wenn man jetzt so den Leuten da was geben kann, was man vielleicht selber gerne gemacht hätte, so, das ist super geil. Wenn gleichzeitig dann auch die Künstler, wie ihr jetzt sagt, dass ihr euch wohl fühlt, so, dann ist es super geil.
Also ja, also alles in allem war das echt eine super runde Nummer. Das nächstes Jahr wieder, oder?
Ja.
Ja.
Und das ist ja, also, das liegt ja neben der Rolex noch in eurer Deluxe-Edition dabei, habe ich gehört. Da habt ihr euch nochmal was einfallen lassen, was die Festivalbändchen angeht, oder?
Ja, genau, wir haben so Tombola-mäßig 40 Festivalbändchen. Die 40 ersten Festivalbändchen werden in der Premium-Menü drin verteilt liegen.
Mhm.
Und genau, es gibt dann 40 Leute, die glücklichen Gewinner sind.
Okay.
Und die gewinnen quasi die ersten Festivalbändchen, die es überhaupt geben wird.
Hammer. Hammer.
Ja. Hm.
Könnt ihr schon was über das nächste Festival sagen? Seid ihr da schon in der Planung oder ist es zu früh?
Ein bisschen früh. Wir haben jetzt ein Date, aber das können wir, glaube ich, auch in 2 Wochen, haben wir es noch nicht announced, deswegen dürfen wir es, glaube ich, noch nicht sagen.
Okay.
Aber sind schon dran und reden mit Bands natürlich und auch überlegen sehr viel hin und her, aber es wird auf jeden Fall auch nur ein Tag sein.
Mhm.
Und wollen aber die Sachen, die wir gemerkt haben, die noch ausbaufähig sind, noch cooler machen. So, wir haben nämlich erst im Nachhinein gemerkt, es gab auf dem Festivalgelände, gab es halt nirgendwo Wasser, wo man sich die Hände waschen konnte. Das heißt, du warst kacken auf dem Dixi-Klo und konntest dir keine Hände waschen. So, das ist ein bisschen doof. Ist uns auch erst nachher aufgefallen. Das sind so Kleinigkeiten.
Aber kann man das mittlerweile auf dem Splash?
Ja, klar, oder?
Ja, du hast, glaube ich, überall so Wasserstellen, ne, wo du dir die Hände waschen kannst. Das ist dann kein Trinkwasser offiziell, wobei du es auch trinken kannst. Aber darf halt nicht als Trinkwasser ausgewiesen sein. Du musst ja irgendwie die Hände waschen können, wenn du da den ganzen Tag rumeierst, oder?
Ja gut, das versaut natürlich jetzt im Nachhinein schon ein bisschen was, muss ich sagen.
Ja, ja.
Nee, aber hey, klar, so, dass ihr da jetzt nochmal ein bisschen justiert und so. Es waren ja aber keine grundlegenden Sicherheitssachen oder sonst irgendwas. So. Ich glaube, da ist jetzt keine runtergegangen und war irgendwie pisst wegen keiner Wasserstelle oder so, ne?
Nee,
es waren alle happy, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, wir hatten auch ein bisschen Glück, muss man sagen, weil auch so wettermäßig, ne, dass es auf dem Festivalgelände nicht geregnet hat, kein einziges Mal, war schon auch krass, weil überall drumherum kam alles runter. So.
Ja, alles rot, Unwetterwarnung auch bei uns.
Rund um Gießen komplett dunkle Wolken und Gewitter und nur auf dem Festivalgelände hat es irgendwie fast nicht geregnet. Und auch so, dass es gab keinen einzigen Security-Einsatz, es gab keinen Sanitäter-Einsatz, niemand ist irgendwie umgefallen oder ohnmächtig geworden. Und das war auch krass. Also glücklich auch einfach. Ne?
Ich hatte auch so das Gefühl, dass das Publikum sehr gesittet war.
Piesig.
Sehr piesig. Viele Frauen auch okay, Kid.
Ja.
Mhm. Ja.
Ist doch schön. Dann riecht es besser auf Festivals.
Ja. Nee, das war so, also im Vergleich zu anderen Festivals war das relativ auffällig, hatte ich so. Das war
Also was auf jeden Fall, und das ist mir auch sofort ins Auge gestoßen, weil man das von anderen Festivals kennt, das finde ich auch eine coole Sache. Also echt auch kein, also, was ihr vorhin meintet, keine Werbung. Es war echt auffällig, wenn du andere, viel auf anderen Festivals bist, ist auf jeden Fall positiv aufgefallen, das ist cool.
Oh, ja, danke. Das war uns auch wichtig.
Mhm. Ja. Ich meine, natürlich kannst du damit Geld machen, ne? Wir hätten jetzt irgendwie, wir haben voll viele Sachen abgesagt. Wenn wir jetzt hätten Werbebanner platzieren wollen oder so, dann hätten wir noch irgendwie Cash machen können. Aber ist ja auch dann wieder, das passt ja auch nicht. Weißt du, wir stehen mit der Musik für was, dann machst du ein Festival und dann machst du ein Sellout-Ding, wo du, das ist die RWE-Bühne oder ja. Fall-Bühne. Das kannst du auch nicht vereinbaren mit deinem Gewissen oder mit dem, was du cool findest. Und ich glaube, auch für die Langfristigkeit ist es immer besser, wenn man das so sehr, sehr eingegrenzt hält, mit Marken zu kooperieren.
Mhm. Ich würde gerne mal auf eure Nebenschauspielplätze zu sprechen kommen. Und zwar, was dich betrifft, Raffi, du hast eine DJ-Reihe. Die heißt Lass Zocken, ja. Ne? Richtig.
Also das ist nicht meine eigene Reihe, das ist von den King Kong Kicks wird es organisiert. Mhm. Und die laden mich da öfter ein.
Okay.
Ich war auch letzten Freitag wieder in Köln. Und ja, das ist ein witziges Partykonzept irgendwie. Manchmal funktioniert es sehr gut, manchmal funktioniert es richtig beschissen. Und es ist viel Spielraum dazwischen. Weil es ist immer so eine halbe Stunde Indie oder eine Dreiviertelstunde und dann eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde Rap.
Ah, okay.
Und es ist immer sehr davon abhängig, was für eine Crowd da am Start ist und wo das ist und wie der Party-Vibe ist. So. Das ist auch immer so, dass zwei DJs gegeneinander spielen. Also ich mache immer den Hip-Hop-Part und jemand anderes macht den Indie-Part.
Mhm.
Und man versucht dann so die Cuts vielleicht nicht so mega hart zu machen und keine Ahnung, irgendwann als wir in Hamburg das gemacht haben, da war das zum Schluss dann eh so, dass alles querbeet durchgespielt wurde. Also da war es dann weder Indie, weder Hip-Hop. Da war es einfach irgendein Elektro-Südamerika-Kram, auf den dann alle abgegangen sind. Aber das ist dann auch schön.
Okay. Und das findet dann auch immer woanders statt? Also das ist jetzt nicht gebunden an den Veranstalter? So hatte ich das zumindest mitbekommen. Oder habe ich das falsch
gelesen? Genau, die veranstalten diese Party in vielen verschiedenen Städten in ganz Deutschland.
Mhm. Genau. Okay. Jonas, magst du was dazu sagen, dass du schreibst, also dass du quasi dein Handwerk noch außerhalb von OKKid benutzt oder möchtest du das nicht besprechen?
Was willst du denn darüber wissen?
Zum Beispiel, für wen du schreibst?
Nee, das kann ich nicht sagen.
Okay.
Also so, weil es auch blöd ist, weil es auch in der Popmusik oder auch im erweiterten Hip-Hop-Bereich noch mehr so ist, dass es halt extrem strange ist, wenn man sagt, ich habe mir einen Song oder ich habe einen Song mit dem geschrieben oder ich habe mir helfen lassen. So. Mhm. Das ist so im Schlager, da geht die Helene Fischer, wenn die einen Preis gewinnt, sagt, ey, vielen Dank an die und die und die, die mir das Album geschrieben haben. Mhm. Und man geht so ganz offen und ehrlich damit um. In deutscher oder ja, im Rap-Bereich und im deutschen Pop-Bereich so ist es verpönt.
Ja.
Was aber auch ein deutsches Problem ist, weil in den USA weiß jeder, dass Rihanna nicht die Songs selber schreibt.
Mhm.
Und man redet auch offen darüber und so. Und deswegen ist es auch einfach komisch dann, keine Ahnung, also wenn, dann müsste der Künstler oder die Künstler oder die Bands, für die ich schreibe, die müssen dann irgendwie von selbst kommen und sagen, der Song ist von denen, so, weißt du, so, ich will das jetzt nicht leaken oder so.
Ja.
Aber das ist schon so, dass man darüber nicht redet. Und das ist auch eigentlich, ja, voll viele Leute verkaufen dann, also jetzt abseits von dem, für die ich schreibe, verkaufen dann einfach, verkaufen dann Texte als ihre und die sind einfach absolut nicht von ihnen.
Ja, und genau deshalb frage ich, weil das eben so ein Tabu ist hier, ich das aber von der Sache her überhaupt nicht schlimm finde. Also das Einzige, was ja abgewogen werden muss von dem, der für jemand anders schreibt, ist, ob das moralisch für den vertretbar ist. Also sagt er keine Scheiße, macht er keine homophoben Ansagen oder sonstiges, weißt du?
Ja.
Weil das Ding ist halt einfach, du verkaufst dein Können quasi und gibst es jemandem, dem du in einer gewissen Hinsicht vertrauen kannst. Dass man das unter Verschluss hält, verstehe ich und so, aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das auch ehrlich gesagt bei Rappern nicht schlimm. Ich würde nie sagen, Rapper XY hat jetzt ein beschisseneres Album gemacht, weil das jetzt jemand für den geschrieben hat. Das ist eine Ehrensache, finde ich. Wenn ich jetzt mein Album rausbringe oder so, dann wollte ich jetzt nicht unbedingt, dass da 12 Leute dran geschrieben haben oder so, aber das ist meine eigene Einstellung dazu, aber für andere finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Null. Wenn der Song geil ist?
Ja, dass du für andere schreibst. Ach so, du meinst, dass es auf dich zurückkommt und sagt, ey, Marco, wieso schreibst du für andere? Weil du hast mir auch erzählt, dass du für andere was schreibst.
Ja.
So, das finde ich vollkommen legitim. Ich finde eher so, dass du, also es ist ein Unterschied, wenn du mit jemandem zusammenschreibst und man kann sich inspirieren und man macht was Geiles zusammen, dann finde ich das, also es macht, also auch für mich, ne, wenn ich für Okay Kid die Texte schreibe, finde ich es voll spannend, sich ab und zu mal mit jemandem zu treffen und über Texte zu reden, weil du sonst ja nur in deinem Tunnel drin bist.
Ja, voll.
Ohne dass jetzt jemand für uns irgendwie Hand anlegt und eine Strophe schreibt oder so, ist trotzdem, ist auf dem Album auch jemand da, mit dem ich mich drüber unterhalten konnte, so, der irgendwie auch so eine Regulierung ist für mich selbst als Texter. Mhm. Und es ist ein großer Unterschied, wenn du jetzt mit einem Künstler zusammenschreibst und quasi ihn hilfst, was Geiles zu machen, als wenn du jetzt, weißt du, so komplett ein ganzes Album für jemanden schreibst. Das finde ich komisch und das kann ich auch nicht. Also es gibt einen Künstler, dessen Album auch bald kommt, da habe ich so viele Songs irgendwann geschrieben für den und da habe ich irgendwann gesagt, ey, ich kann nicht dir ein ganzes Album schreiben. Mhm. Das fühlt sich für mich komisch an. Bitte such dir auch noch andere Leute, mit denen du schreibst. Weil das wäre dann auch ganz strange, wenn so jedes Wort von dir wäre und du hörst es aus dem anderen Mund. So, das wäre, glaube ich, auch strange.
Mhm. Ist krass, dass das eher ein Problem für dich als für ihn ist.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, weißt du, weil also eigentlich müsste er ja sagen, pass mal auf, das ist eigentlich mein Leben und so, das ist auch meine Stimme und so, aber ja, gut, mach halt mal.
Schreib mir ein Leben.
Ja, schreib mir ein Leben. Also.
Ja, genau, schreib mir eine Identität so und voll oft in so einem Songwriting-Ding kommen so Leute zu mir, so die so Pop machen, also so straight Mainstream Doodaloo-Musik und dann wird der Jonas angerufen für die Ecken und Kanten, so und mach mal hier noch ein bisschen Dreck rein und so, du hast auch ein paar geile Wortspiele so und dann, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. So dieses immer, ey, komm mal kurz rein, so, ja, die Singles haben wir schon und wir brauchen noch ein paar Profilsongs, ey, scheiß auf deine Profilsongs, so. Ich hab auch Bock, wenn dann richtig was zu machen und voll oft ist es jetzt so, dass ich viel mehr Lust habe, für Schlager zu schreiben, weil es einfach so ehrlich ist, weißt du, die wollen nicht cool sein, die wollen einfach nur geradeaus und es ist nicht mehr und nicht weniger als das, was es ist, nämlich einfache Texte, einfache Musik, die zum gute Laune haben, da ist so. Mhm. Finde ich viel geiler als irgendwelche deutsche Mainstream-Pop-Acts, die dann mich holen, um so ein bisschen cooler zu sein, um ein bisschen Credibility zu kriegen. Aber eigentlich sind sie es gar nicht, weißt du?
Mhm.
So, und das finde ich dann eher wack und fake, so dann sowas zu machen, als Schlager zu schreiben zum Beispiel.
Mhm. Wie ist denn das bei euch in der Bandkonstellation? Moritz, vielleicht magst du dazu mal was sagen. Wie entsteht denn ein Song bei euch? Läuft die Komposition da parallel zum Text oder?
Das war jetzt, also es ist immer sehr unterschiedlich. So bei den ersten beiden Alben war es oft so, dass wir entweder Raffi einen Beat mitgebracht hat oder ich einen mitgebracht habe und wir dann und Jonas dann darauf irgendwie einen Zugang bekommen hat und dann ein Song entstanden ist.
Mhm.
So war es halt, dass der Song halt schon recht ausformuliert war, so, weil wir auch recht weit immer denken, schon beim Songwriting, auch produktionell. Und jetzt beim neuen Album war es das erste Mal so, ey, lass uns doch mal von null an wirklich gemeinsam zu dritt in einem Raum hocken und Musik und Text gemeinsam entstehen lassen.
Ah, okay. Das heißt, ihr seid dann auch, also Raffi und du seid dann auch beteiligt am Text.
Ja, also letztendlich haben wir dann an der Musik gesessen und der Jonas hat dazu getextet.
Okay, okay.
Also wir haben aber recht viel auch über Texte gesprochen.
Okay.
Über Mucke auch so. Aber das führt dann natürlich auch dazu, dass so ein Album anders klingt als die ersten beiden Alben, ne? Also wir haben, glaube ich, viel mehr zugelassen und sind viel intuitiver ans Musikmachen gegangen.
Mhm.
Also dadurch wurde es auch leichter irgendwie. Und wir hatten auf jeden Fall keine Lust mehr auf so tragende Beats, wo dann ein bedeutungsschwangerer Text draufkommt. Also, und wir hatten irgendwie Bock, mal was Neues, neue Wege zu gehen. Und deswegen haben wir auch so ein bisschen unsere gewohnten Arbeitsprozesse mal über den Haufen geworfen und uns wirklich mal zusammen zu dritt hingehockt und erstmal Dinge entstehen lassen und auch viel experimentiert. Also auch Dinge zugelassen, wo man vor 5 Jahren gesagt hätte, ey, das machen wir auf gar keinen Fall. Wie der Jonas vorhin schon über Pattaya gesagt hat, gibt es auf jeden Fall so 2, 3 Tracks oder auch auf dem Album, die einfach so erstmal entstanden sind und wir dann irgendwie gedacht haben, so, ja, okay, ist das jetzt cool oder ist es nicht cool und so. Und, aber es war cool, also es ist cool und es ist, sind ja auch wir. Und ich glaube, Dinge, die wir früher so zensiert hätten bei den ersten beiden Alben, die sind ja halt jetzt aufs Album gekommen.
Ja, einer von euch meinte vorhin, dass ihr über das Album und über die ganze Arbeit wieder ein bisschen mehr zusammengefunden habt. Habt ihr euch bei den vorherigen Alben ein bisschen distanziert gehabt? Also wisst ihr, was war da der Unterschied? Ja. Also irgendeiner von euch meinte das vorhin, dass ihr jetzt irgendwie... Kommt es über die Arbeitsweise, dass ihr Sessions zusammen macht?
Ich glaube, das war... Wir haben, glaube ich, noch nie so viel über Texte geredet zu dritt wie auf dem Album. Mhm. Und wir haben auch noch nie so, also dieses so zusammen von null an starten mit so einem Session-Gedanken einfach, das gab's vorher bei uns nicht so richtig. Mhm. Das war wirklich alles so, so die Gewerke waren getrennt voneinander sozusagen. Also Jonas hat in seinem Kämmerchen den Text geschrieben auf Instrumentals, die Moritz und ich meistens getrennt voneinander in unserem Kämmerchen zusammengeschustert haben. So. Mhm. Und diesmal war es halt echt so, diese Zeit in Lüchen, die wir hatten, die auch noch gar nicht so lange her ist, da war das zum ersten Mal so, dass auch wirklich, wir hatten da halt so ein Ferienhaus mitten im Wald, da gab's, oder da gibt's nur einen Wald und einen See, du kannst nichts machen, hast scheiß Handy empfangen so. Und in dem Wohnzimmer von dem Haus stand ein Klavier, das haben wir mikrofoniert, dann hatte ich einen Rechner dabei, eine Gitarre, einen Bass, ein Mikrofon und das war's so. Mhm. Und es war halt zum ersten Mal so, dass wir wirklich zu dritt im Wohnzimmer abhingen quasi und einfach so auch mit so einem Jam, mit so einer Jam-Idee einfach so da dran gegangen sind. Mhm. Und das ist einfach so, ey, jetzt hier ein bisschen Gitarre rumgespielt und dann irgendwie Drums dazu gebaut, dann ja, dann so nacheinander einfach irgendwie dazu was eingespielt und so sind echt Songs entstanden und das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Also wir waren noch nie eine Band, die irgendwie in den Proberaum geht und sich einen abjammt und nach 3 Stunden ist ein neuer Song da. Mhm. Das hat bei uns noch nie so funktioniert und ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, das wir vorher noch nie gemacht haben eigentlich so und das, ja, das war halt sehr zusammen so. Mhm.
Habt ihr denn... Ich frage die Frage nur, weil wir gestern Abend das Punchline-Quiz gesehen haben. Deshalb habe ich eben auch nochmal gefragt, wie das mit den Texten ist. Raffi, du wärst ein guter Rapper, hieß es gestern. Ist es dann nicht so, dass du das dann ab und zu mal eine Line von dir so mit reinkommt? Oder habt ihr auch verbal gecyphert?
Hört euch bitte Frühjahrsputz an. Okay. Auf YouTube, da sind wir alle drei am Mic. Ja. Frühjahrsputz, OK Kid, YouTube, da hörst du Moritz und Raffi rappen.
Yes, okay. Man. Ey, ich habe ja Jonas beim Rappen kennengelernt, so. Ja. Ich habe ja früher auch gerappt, aber ich bin, also besoffen bin ich, zumindest in meiner Welt, einer der besten Freestyles, die es überhaupt gibt. Ja. Das fängt erst ab 2,8 Promille an. Und das, also inwiefern das dann auch der Realität entspricht, das sei mal dahingestellt, aber...
Ey, es gab schon oft Abende, so, ne, wo man so mit einem größeren Freundeskreis irgendwie weg ist, so, und dann ist irgendwo ein Cypher, so, und Raffi rappt so. Und dann alle so, ey Jonas, jetzt musst du aber auch rappen. Ich so, ah fuck, so. Und Raffi rappt dann so und dann schießt Raffi gegen mich. Also, oh Jonas, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Und ich so, fuck, jetzt kann ich ja nur verlieren, weißt du. Und dann rapp ich und dann bin ich auch noch auf jeden Fall nicht geil. Mhm. Und dann alle so, Alter, so, der Raffi rappt ja besser als du, was geht denn da ab? So, und Raffi hat alle Props bekommen und ich wie so, ey, fuck man, kann nicht sein. Deswegen haben wir uns eine Zeit lang auf Partys immer ganz gern gebettelt. Ja. Und irgendwann, wenn Raffi im Modus ist, so, dann ist es auf jeden Fall schwer, da ranzukommen.
Ja, schade, dass du nicht mit warst auf dieser Freestyle-Seife, Raffi. Jonas, wir hatten ja zusammen, Döll, du warst ja auch dabei.
Wo denn, Mann?
In Köln. Diese Freestyle-Cypher?
Ja, stimmt. Ja.
Ach so, ja, wow.
Stimmt.
Wo ja, wir in wirklich dem Underground noch, was jetzt platt gemacht wurde.
Genau.
Das gibt's nicht mehr. Und das war, genau. Das ist ein Dude, der hat das 8 Jahre lang jeden Donnerstag veranstaltet. Und es waren halt immer nur original, also immer als ich da war, so 3-4 MCs da. Und die eine Freundin hat noch zugeschaut von einem. Das war's.
Ja, von Notice.
Aber sag
genau, ruhig, Alter. Ja, ja, auch crazy, stimmt.
Ja.
Aber wart ihr früher öfters bei solchen Veranstaltungen, Battle-Erfahrungen gemacht, auch tatsächlich auf so Contests?
Also ich habe ja immer Freestyle gerappt. Ich habe bis zu Jonah S. 2006, ich habe mal ein Feature gemacht mit Raffis Rap Crew, der Keller Crew damals. Mhm. 2006 war das, glaube ich. Da haben wir einen Track zusammen gemacht, als Raffi auch noch wirklich gerappt hat. Und dann war ich sehr oft einfach auf Freestyle-Sessions. Dann habe ich in Düsseldorf studiert ab 2003 und dann war ich immer in der Iklak Squad, wenn es euch noch was sagt.
Ah, oh, Iklak Squad ist Pott, ist, warte ganz kurz.
Sag das ist Düsseldorf.
Das NIM 2?
Genau, also quasi so Jesen.
Jesen,
Mionardi,
stimmt.
Mionardi hießen die früher.
Ja.
Dann
ja,
so
ja.
Plattenpapst-Umfeld. Ja. Und dann war Adi war der König im Freestyle. MC Torwart hieß noch einer und so.
Ja, du, Mann.
Du kommst aus Gießen, so aus so einer, aus so einem Ding, wo du halt in dieser kleinen Szene, so, da fand ich mich, als wäre ich, so wie wenn Raffi Hacke ist und freestylt, fand ich mich sehr gut als Freestyler oder zumindest so tight. Und dann kommst du da hin und es waren ja so, Adi war ja einer der besten Battler zu der Zeit einfach.
Ja.
Und Jesen auch ein krasser Freestyler. So. Damals gab es immer noch diesen Mixed Reward Deluxe Freestyle Contest, den man dann national gewinnen konnte. Und Jesen hat den damals gerade gewonnen gehabt von ganz Deutschland. So. Und das war einfach ein krasses Level. Später war dann noch Farid Bang da und Olsen. So. Und haben da gerappt. Okay. Es war so ein ganz bekannter, aber auch sehr aggro irgendwann geworden. Also irgendwann, also wirklich richtig aggro geworden, wo dann irgendwie die Totschläger draußen waren, weil jemand ein falsches Wort gesagt hat und dann gab es mal eine Schießerei und dann wurde es wieder 3 Wochen zugemacht. Also so ein ganz andere Roughness, als ich sie kannte aus der heilen Kleinstadtwelt im Holzpalast.
Okay.
So. Aber auch da natürlich immer weiter gerappt und immer jeden Dienstag war das immer, oder mit meinen Jungs, bin ich da hingegangen. Unter anderem auch Nemesis kennengelernt, Jakob.
Okay.
Okay. Der leider nicht mehr unter uns ist. Mhm. Von der Antilopen-Gang mit seiner Crew WDR damals.
Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm.
Und ja, das war auf jeden Fall eine krasse Rap-Schule, wo ich dann aber auch gemerkt habe, so, nee, da willst du auch gar nicht mehr hinkommen, wo es da hingeht. So, das war auch einfach dann nicht mehr mein Flavor. So. Auch stilistisch nicht. So, das war dann diese ganze Dipset-Zeit, weißt du?
Ja.
So alle mit diesen Triple Extra Large und da war so ein kleiner Lauch, der eigentlich S vertragen hätte. So. Und irgendwie so war das nicht mein Flavor. So.
Mhm. Aber grundsätzlich, jetzt mal dieses Aggro-Ding rausgenommen, vermisst du das Cyphern noch so ein bisschen? Diese Battle-Situation oder einfach nur Freestylen?
Nee, gar nicht mehr. Also ab und zu schon, aber dann eher für mich alleine.
Mhm.
Aber so, ich meine, jeder Text ist, was hat Curse, glaube ich, damals gesagt, kann das sein? Jeder Text ist besser als der beste Freestyle, so.
Die Line oder
irgendeine Line mal.
Ich kenne nur die Stieberle, lieber EP statt Doppel-LP und Freestyle-Texte.
Die kenn
ich aber das ist von, die Curse-Line ist von 10 Rap-Gesetze und die heißt, keine 10 Minuten mit Freestyle verschwenden, bla. Lieber ja, zwei Texte, lieber, nee, lieber zwei Sätze, die zwei brennen, Zeilen, als eine Stunde mit Freestyle verschwenden oder sowas.
Ah.
Ja.
Aber es, also ich meine, Freestyle ist für den Anfang, ne, ist es saugeil, weil du einfach deine Technik ausprobieren kannst.
Voll.
Weil du einfach reinkommst in Assoziationsketten und so, die du niemals haben würdest, wenn du jetzt einen Song schreiben würdest.
Ja, voll.
Aber auch, es gibt so viele gute Freestyler, die leider nie einen guten Song geschrieben haben. Und irgendwann war es mir wichtiger, einen guten Song zu schreiben, als mich jetzt auf Freestyle-Battles vorzubereiten oder Freestyle-Sessions zu machen. Ist ja auch schade so, es gibt so richtig geile Rapper, die es leider, wie zum Beispiel auch ein Adi, so, nenn mir einen krassen Track von ihm, so,
ja.
genauso wie Crackpipe leider, so, was hat der denn rausgehauen, so, und Track habe ich jetzt nicht im Kopf leider.
Ja, es ist aber irgendwann, oder zumindest ist es jetzt mittlerweile so, dadurch, dass es diese Battle-Ligen gibt und so, das ist mein absolutes Lieblingsthema, ihr wisst, dass quasi sich manche Rapper einfach auch dann für den Battle-MC-Weg entschieden haben und dann einfach gecheckt haben, okay, ey, mit Mucke, das wird einfach nix. Und ich bin Battle-Rapper und so hole ich mir quasi mein Stück vom Kuchen. Und das da fährt jetzt auch gerade zum Beispiel Crackpipe, finde ich super mit. So, das ist einer der angesehensten Battle-Rapper in Deutschland seit jeher.
Ja.
Und auf dem Status macht er halt weiter Battles. So, das finde ich top.
Ja, super.
Ist auch voll geil.
Und du musst dann auch als Rapper nicht zwanghaft Songs machen, so die abgehen. Ja, ist auch geil. Was du meinst jetzt hier dieses Don't Let the Label You Ding, ne?
Zum Beispiel, genau.
So diese auch mega amüsant, mega lustig.
Nee, das ist, also ich schau das ganz gern. Ist halt, gibt jetzt mittlerweile 3-4 Ligen oder sowas und da sammeln sich eben diese ganzen Battle-Rapper. Das hat mit Mucke eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun.
Hast du mal eigentlich mal Bock gehabt, da mitzumachen? So wie so irgendwann mal so Rap am Mittwoch und alles zu ficken?
Nee.
So, hast du da Ambitionen?
Nee, gar nicht. Ich schaue mir das super gerne an, aber ich bin von meiner Haltung her kein Battle-Rapper. Das merke ich immer mehr. Das ist einfach nicht mein Ding. Und zudem geht es mir dann so ein bisschen zu weit, was bestimmte Aussagen angeht oder so. Einfach nur für mich persönlich. Ich sehe eigentlich im Battle-Rap keine Grenze. Ich würde die aber ziehen für mich. Deshalb ist das nichts für mich. Weißt du? Also ich finde, wenn du dann da reingehst, dann sollte auch alles erlaubt sein, dann sollte man vorher keine Absprachen treffen mit nenn mal bitte das nicht oder geh mal bitte nicht auf meine Mutter ein und so. Das ist halt, ist halt Kampfkunst so, da geht es halt zur Sache so, da kannst du jetzt irgendwie, finde ich, vorher nicht so viele Einschränkungen machen, deshalb ist das nichts für mich. Ja. Aber mal abschließend, was wäre denn für euch der Weg, wenn ihr jetzt keine Mucke machen würdet? Was würdet ihr jetzt machen?
Mucke.
Unerfolgreiche Mucke.
Keine Ahnung, muss ja jeder wahrscheinlich für sich sagen. Aber also bei mir gibt es auf jeden Fall nichts anderes, was ich wirklich gut kann. Ich hab irgendwann mal so ein bisschen Sprachen studiert, ich spreche Spanisch und so, aber das ist alles so mega langweilig. Und ich habe auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren gemerkt, dass ich, wenn ich was mache, was mir keinen Bock macht, dann mache ich es eher ziemlich schlecht oder scheiße. Deshalb versuche ich nur Sachen zu machen, die mir auch Bock machen, und mir macht halt Musik Bock. So. Und das ist das Einzige, was ich kann, und ich glaube, wenn es die Band nicht gäbe, dann würde ich trotzdem anderweitig Musik machen.
So. Wie ist es bei dir, Moritz?
Ja, ich würd, glaube ich, auch Mucke machen. Also ich habe ja irgendwann mal Lehramt sogar fertig studiert, aber das ist echt sehr weit weg. Also so, ich meine, den Grundgedanken, so irgendwie was weiterzugeben, so, der ist halt immer noch da. Das hätte ich auch Bock, nochmal so ein bisschen weiterzuführen. Also vielleicht so auch an der Musikhochschule oder so. Ich hab jetzt auch so ein paar Seminare schon gegeben. Aber
cool.
Keine Ahnung. Also ich glaube, Songs schreiben und Mucke machen, das würde ich auch, wenn es die Band nicht gäbe, in jedem Fall machen.
Jonas, bei dir das Gleiche wahrscheinlich, ne?
Ja, ich bin ja so froh und dankbar, dass es irgendwann mit der Band so funktioniert hat, dass ich so dem Angestelltenverhältnis von der Sense gesprungen bin. So, das war ganz kurz davor. Und irgendeinen Job zu machen und irgendwie die ganze Kreativität jemand anderem zu geben, außer dir selbst, so damit hätte ich, glaube ich, ein Grundproblem. Weißt du, dass du arbeitest so, und ne, wenn wir es verkacken, dann verkacken wir es, weil wir es verkackt haben. Und wenn wir Erfolg haben, dann haben wir Erfolg für uns so und sind nicht abhängig von irgendjemandem. Und dieses Konstrukt, so du arbeitest und wahrscheinlich irgendwie bist du noch sau kreativ so, und der Chef profitiert mehr davon als du selbst. Das ist für mich so, das geht mit meiner moralischen Vorstellung irgendwie nicht klar. So. Und das wäre fast so geworden. Und voll dankbar dafür, dass wir seit 6 Jahren nichts anderes mehr machen müssen.
Amen.
Ja.
Ja. Ja.
Echt.
Dann, ey. Ja. Damit es so weitergeht, Leute, holt euch auf jeden Fall die Deluxe-Version. Master ist abgegeben. Und das Album kommt am Freitag raus. Sensation. Ja, Sensation. In dem Sinne, ey Jungs, vielen Dank, dass ihr danke da wart. Euch.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Danke euch.
Alles Beste für die Platte und für das Festival auf jeden Fall auch nächstes Jahr.
Ja, kommt so rum, auch wenn ihr nicht mehr auftretet.
Genau.
Weil jedes Jahr das gleiche Line-Up wäre ja langweilig. Aber ihr seid herzlich eingeladen, wieder vorbeizuschauen mit euren Homies und wir trinken ein.
Dann haben wir das jetzt mit zwei Freiburgern besiegelt. Wir bedanken uns bei OKKid. macht's gut, Jungs.
Eier, tschüss.
Danke.
Eier, tschüss. Viele Grüße.
Ciao.